Ein Blutfleck, ein Haar, eine Zigarette. Und schon blinkt auf dem Bildschirm das DNA-Profil des Täters. Serien wie CSI, Bones oder Der Tatort lassen uns glauben, dass genetische Analysen in der Forensik in wenigen Minuten glasklare Ergebnisse liefern. Aber wie realistisch ist das eigentlich? Wie entsteht aus einer Spur ein genetischer Fingerabdruck und welche Herausforderungen gibt es? Darüber spreche ich heute wieder mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter. Hallo Jörn. DNA-Analysen werden ja heute in vielen Bereichen der forensischen Genetik eingesetzt, zum Beispiel bei Vaterschaftstests, bei der Identifikation von unbekannten Toten oder der Aufklärung historischer Fälle und natürlich bei der klassischen Spurenanalyse. Und in Krimiserien, da sehe ich oft Ermittlerinnen und Ermittler, die aus einem einzelnen Haar in Rekordzeiten DNA-Profil herauszaubern und den Täter auch gleich mit dazu. Wie realistisch ist das eigentlich?
Also es ist in vielen Fällen relativ unrealistisch, wie schnell das funktionieren kann. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Methoden und Möglichkeiten, mit Spuren von DNA zu arbeiten, immer besser werden. Sodass schon die Möglichkeit besteht, aus geringsten Mengen DNA einen DNA-Fingerprint zu bekommen, das heißt einen Abdruck, der spezifisch für den Menschen ist, zu erhalten. Aber ein ganz großes Problem dabei ist, dass man sauber arbeiten muss und dass man ausschließen muss, dass man nicht irgendwelche anderen Spuren mit reingebracht hat.
Okay, es ist also wichtig, dass man ordentlich und sauber arbeitet und dass man auch aus einem Mini-Fitzelchen, also aus einer winzigen Hautzelle zum Beispiel auch schon den Täter oder die Täterin ermitteln kann, beziehungsweise das DNA-Profil erstellen kann.
Genau, aber immer nur dann, wenn man wirklich das sauber abgleichen kann gegenüber einer Nullprobe. Und man muss sehen, wo kommen denn die möglichen Verschmutzungen, wir sagen Kontaminationen, her. Meistens von den Personen, die am Tatort selber da rumlaufen. Beziehungsweise Menschen, die vorher in Kontakt waren mit den Gegenständen des Tatortes. Und so einfach lässt sich das immer nicht herleiten. Man muss sich vorstellen, dass die Proben übereinander gelagert sind und man muss die ja voneinander dann wieder trennen können.
Spielt da zum Beispiel auch UV-Licht oder Feuchtigkeit eine Rolle? Also wenn da Wasser drüber gelaufen ist oder starke Sonneneinstrahlung, dass die DNA-Probe fragmentiert ist zum Beispiel und man sie nicht so gut auslesen kann?
Ja, also DNA an sich ist insofern ein gutes Molekül, weil es relativ stabil ist. Ansonsten könnte man ja auch nicht aus Mumien oder aus alten Proben DNA gewinnen können. Zum Beispiel vom Neandertaler, wo wir in einer anderen Folge mal darauf zu sprechen kommen. Aber die DNA selber ist natürlich auch bestimmten Umweltschäden ausgesetzt. Und das ist zum Beispiel eine starke UV-Einstrahlung. Das sind Temperaturen, das sind Feuchtigkeitsunterschiede, Trockenheit. Das können ganz, ganz verschiedene Dinge sein, die DNA besser oder schlechter machen.
Du hast ja gesagt, dass die Analyse immer besser geworden ist im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte und dass mittlerweile auch sehr kleine Proben ausreichen. Wie sieht es denn aus mit der Zeit? Ist es wirklich möglich, innerhalb von Minuten ein Profil zu erstellen oder entspricht das nicht der Wahrheit?
Das entspricht nicht der Wahrheit, das ist Quatsch. Es wird vielleicht in absehbarer Zeit möglich sein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in kurzer Zeit eine Vorhersage zu machen, aber die wird nie die Genauigkeit erreichen von Methoden, die halt auch mehrere Tage brauchen. Also es gibt mittlerweile Möglichkeiten der Sequenzierung, die relativ schnell funktionieren, die haben aber eine hohe Fehlerrate. Und je höher die Fehlerrate ist, umso höher ist die Ungenauigkeit, was man da bestimmt. Und es geht halt nur immer bei jeder Forensik darum, mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass man einem Fehler aufsitzt. Man kann nicht die Person exakt bestimmen, sondern man kann nur sagen, mit einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit entspricht das Profil der Ausgangs-DNA des potenziellen Täters.
Wenn ich eine gute Probe habe, die auch bereinigt ist, die nicht durch UV-Strahlen zum Beispiel beschädigt wurde, wie kann ich denn daraus dann eine Person identifizieren?
Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man das machen kann. Also die am häufigsten durchgeführte Methode ist quasi der Fingerprint. Das heißt, wir gucken uns bestimmte Abschnitte im Genom an, die bei den Menschen extrem variabel sind und dementsprechend eine Art individuellen Barcode schaffen. Die kann ich einfach vervielfältigen und ich kann diese vervielfältigten Produkte dann mit bestimmten Verfahren so auslesen, dass ich sage, der Barcode entspricht mit einer großen Wahrscheinlichkeit einem Barcode, den Person XY auch abliefern würde. Das bedeutet aber nicht, dass man die Sequenz wirklich genau angeguckt hat, also die Basenabfolge, sondern man guckt sich nur die Unterschiede in der Größe von Abschnitten ab, die manchmal kleiner, manchmal größer bei Personen sind. Das sind sogenannte variable Regionen im Genom. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man dann intensiver einsteigt und dann sagt, man guckt sich Regionen im Genom an, die variabel sind, aber wo ich auch genau bestimmen kann über die Basenabfolge, ob das zu einer Person dazugehört. Das ist aber sehr aufwendig und sehr kostenintensiv und es braucht auch viel und gute DNA.
Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach nur die DNA analysieren und anhand dieser DNA sagen, diese Person sieht so und so aus, die hat blonde Haare, sondern ich brauche immer eine Referenzprobe, also immer einen Vergleich oder Einträge in DNA-Datenbanken, um dann eben am Ende die Person auch überführen zu können.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also man kann schon bestimmte Merkmale der Person aus der DNA rauslesen, aus den sogenannten Allelen, den Varianten, die wir in der anderen Folge ja schon mal besprochen haben, die uns dann sagen, diese Person hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher einen blonder Typ oder es ist eher ein brünetter oder ein schwarzhaariger Typ. Das kann man vorhersagen mit bestimmten Sonden, die man genau anguckt. Also da kann man sich Varianten angucken, die einem diese Informationen mitgeben. Das ist allerdings lange Zeit nicht so genutzt worden, weil man im Wesentlichen eigentlich nur eine Übereinstimmung haben wollte zwischen einem Täterprofil und dem Tatortprofil.
Wenn man einen Treffer hat, also einen DNA-Treffer in einer Datenbank zum Beispiel, beweist das aber nicht automatisch, dass diese Person auch die Tat begangen hat, oder?
Es beweist lediglich, dass die DNA an einem Ort in der Nähe des Tatorts gefunden wurde. Und diese DNA, wie sie da hingekommen ist, beziehungsweise warum sie an dieser Stelle zu finden ist, ist damit nicht bewiesen. Und man muss zusätzlich auch sagen, es gibt möglicherweise auch andere DNA-Spuren in der Nähe. Heißt also, die Übereinstimmung mit einer Probe eines gesuchten oder verdächtigen Person bedeutet nicht zwangsläufig, dass derjenige die Tat begangen hat. Es bedeutet nur, dass er da war oder mal da war. Und man kann auch aus der DNA leider nicht rauslesen, ob sie gestern oder vorgestern oder vor 2 Stunden an dieser Stelle hingelangt ist, sondern dadurch, dass sie haltbar ist, kann sie halt auch eine Zeit lang überdauern.
Ja, das wäre echt praktisch, wenn man das rausfinden könnte, um wie viel Uhr die Person da gewesen ist. Du hast vorhin davon gesprochen, dass die variablen Regionen analysiert werden. Gibt es auch andere Methoden, um die DNA zu analysieren?
Ja, man kann neben den variablen Regionen natürlich auch die sogenannten konstanten Regionen anschauen und da wiederum auf individuelle Veränderungen schauen, die statistisch signifikanter sind. Aber das würde bedeuten, dass man ein sehr aufwendiges Verfahren der Sequenzierung machen müsste. Das kostet mehr Geld und mehr Zeit vor allen Dingen. Und es braucht auch eine gewisse Menge von guter, qualitativ hochwertiger DNA, die man nicht unbedingt an jedem Ort findet.
Welche Rolle spielen eigentlich moderne Sequenzierungstechniken in der Forensik?
Bislang noch relativ wenig. Das meiste wird mit diesen kurzen variablen Regionen analysiert, um mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit und sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Übereinstimmung feststellen zu können. Wir gehen ja kaum in ein Täterprofil rein, das aus der DNA-Sequenz auch noch weitere Merkmale des Täters oder der Täterin herauslesen kann. Das könnte man mit sequenzieren. Allerdings wäre das wesentlich aufwendiger und das wäre sicher nicht wie im Film innerhalb von Stunden zu lösen, sondern da würden Tage oder wenn nicht Wochen draufgehen teilweise. Weil die Datenanalyse ist sehr viel aufwendiger. Mit künstlicher Intelligenz in Zukunft werden hier vielleicht ganz neue Türen geöffnet. Aber im Moment ist das noch sehr aufwendig.
Ich habe eine Abschlussfrage für dich, Jörn. Nervt es dich, dass in den Serien, die ich vorhin genannt habe, die Forensik so falsch dargestellt wird, also dass es super schnell geht und mit kleinsten Spuren man sofort ein Ergebnis hat?
Ja und nein. Auf der einen Seite finde ich es wichtig, dass man quasi die biologischen Möglichkeiten nutzt für eine Verbrechensaufklärung, dass das richtig und gut ist und dass das ja auch in der Realität funktioniert. Allerdings die Art und Weise, wie das im Film dargestellt wird, das klingt immer so, als ob das ein Voodoo wäre. Innerhalb kürzester Zeit können hier ganz, ganz viele Dinge rausgelesen werden. Die Realität sieht anders aus und ich denke, wenn man mit Kriminologen darüber sprechen würde, würde man auch ein anderes Bild bekommen, als das CSI Miami oder andere Serien uns suggerieren. Aber es gibt eine interessante Anekdote, die ich vielleicht noch erzählen kann. Wir beschäftigen uns ja bei uns mit Epigenetik. Und eine Fragestellung, die zwar selten ist, aber die durchaus am Täterprofil mal passieren kann, ist, dass eine DNA gefunden wird, die zum Beispiel darauf hindeutet, dass das ein Täter sein kann. Und dann stellt man fest, dass der Täter aber einen Zwillingsbruder hat. Das heißt also, zwei Personen haben die gleiche DNA und man kann nicht eindeutig feststellen, wer war denn jetzt an dem Tatort. Man kann da nicht sagen, also Sie sind jetzt der Täter und Sie sind nicht der Täter, sondern es könnte ja der eine oder andere Person sein und aufgrund dieser Ungenauigkeit muss man der Person dann Freifahrtschein geben. Und dann kamen also Kollegen von solchen forensischen Instituten mal zu uns und haben gesagt, ja, wir haben jetzt gehört, epigenetisch können sich aber eineiige Zwillinge unterscheiden. Könnten wir denn epigenetische Unterschiede benutzen, um quasi diese eineiigen Zwillinge dann zu unterscheiden? Und dann klar zu sagen, wer am Tatort war und wer nicht am Tatort war. Theoretisch sollte das möglich sein, praktisch sehe ich das noch als sehr schwierig an, weil das würde bedeuten, dass man extrem tief sequenzieren muss, um da an einen Unterschied zu gelangen, den man auch wirklich dingbar machen kann. Und man braucht ziemlich große Mengen an DNA, um das auch sauber machen zu können.
Also Zwilling zu sein, ist in dem Fall ein Vorteil.
Jedenfalls beim DNA-Fingerprint, ja.
Ja. Ich fasse mal zusammen, Jörn. DNA ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug und die verrät uns total viel, aber sie spricht nicht für sich selbst. Sie muss im richtigen Kontext gelesen werden. Und die forensische Genetik ist kein Voodoo, wie du meintest, oder Zauberei, sondern eher eine Detektivarbeit auf molekularer Ebene. Und sie braucht Erfahrung, saubere Proben und vor allem auch Zeit. Es ist also nicht so einfach, wie es in Serien aussieht. In der nächsten Folge ist nochmal Jörn zu Gast und wir sprechen über den Buchstaben G. Es geht um den Bauplan unseres Körpers, was passiert, wenn darin ein Fehler steckt und ob die Medizin diesen Fehler im Bauplan manchmal sogar reparieren kann.